RD.
Herzlich willkommen. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Heute kurz vor Ferienbeginn reisen wir schon mal. Nach Norden geht es nach Island. Jochen Marmit ist mein Name. Ich bin in dem Fall aber nur der Fahrer. Denn wir treffen mit unserer Autorin, die heute zu Gast ist, auf faszinierende, natürliche Menschen und den rauen Norden und Persönlichkeiten. Eine Schafzüchterin, ein Gletscherranger, eine Eisschwimmerin, die ein Rabenmuseum unterhält und viele andere. Die isländische Gesellschaft, tief geprägt von der wilden Schönheit und den extremen Naturgewalten ihrer Heimat. Aus ihnen schöpfen die Männer und Frauen ihre Kraft und Inspiration. Und die Autorin und Filmemacherin Anne Siegel, sie hat diese spannenden Porträts zusammengetragen. Und ich freue mich auf eine faszinierende Fahrt und faszinierende Einblicke in den Alltag und in die Seele der Isländerinnen und Isländer. Und weil Anne Siegel nicht nur zeitweise auf Island wohnt, sondern auch in Köln, hat sie sich auf den Weg gemacht, um in Saarbrücken heute im Studio hier von SR Kultur über ihr Buch zu sprechen und Ihre Fragen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu beantworten. Schön, dass Sie hier sind. Schönen guten Morgen, Frau Siegel.
Guten Morgen. Danke für die Einladung.
Wenn wir von Island hier hören, in Deutschland dann oft mit Vulkanausbrüchen verbunden oder Gletscherschmelze, verzerrt aber eindeutig das Bild.
Ganz leicht, aber ich habe mal irgendwann mal jemanden gefragt, wie viele Vulkane habt ihr denn hier? Und diese Person antwortete, einen im Jahr, und ich guckte sie staunend an und dann sagte sie, für die Touristen. In Island unterscheidet man die Vulkane für die Touristen und die wirklich großen. Zurzeit blubbert aber der Sündnüx vor sich hin, diese Vulkanspalte. Also da würde ich sagen, das ist ein Zwischending und auch nicht ganz ohne Gefahr.
Also von der Größe her wird da unterschieden?
Ja, auch ein bisschen vom Spektakulären. Es gibt einfach 200 Vulkane, da passiert ständig was, wie ja auch jeden Tag 80, 100 Erdbeben stattfinden. Da spricht aber hier, glaube ich, kaum jemand von.
Nee, das ist, wenn natürlich der Flugverkehr beispielsweise gestört wird und eine Aschewolke irgendwo rumzieht, dann ist das natürlich in allen Medien. Jetzt ist das nicht Ihr erstes Buch über die Menschen auf der Insel. Warum nochmal Personen? Warum nochmal Menschen? Ist das sozusagen der Punkt, wo Sie sagen, da finde ich auch Island?
Ja, also es ist tatsächlich so, wenn es übrigens diese Aschewolke damals nicht gegeben hätte, hätte ich gar kein Buch geschrieben.
Okay.
Ich lebte noch in San Francisco, war als Filmemacherin in Deutschland eingeladen zu einem Dokumentarfilmfestival und drei Regisseurinnen aus New York und ich, die nach San Francisco musste, wir konnten nicht zurückfliegen wegen dieser Aschewolke. Und in den 5 Tagen, in denen ich hängen blieb, hörte ich diese Geschichte von ein paar hundert deutschen Frauen, die 1949 nach Island gegangen sind. Ich wollte damals einen Dokumentarfilm darüber machen, weil ich die Geschichte unglaublich fand. Die sollten auf Farmen arbeiten für 1 oder 2 Jahre, sind aber ihr Leben lang dort geblieben und die Geschichten waren noch nie erzählt worden. Und bevor ich dazu kam, diesen Film zu machen, kriegte ich ein Angebot von einem Verlag. Die wussten, dass ich früher fürs Unterhaltungsfernsehen gearbeitet habe und auch schon 2 Bücher geghostwritet hatte. Und die sagten damals, ach, Ihren Film können Sie ja immer noch machen. Ich habe bis heute den Film nicht gemacht und das ist jetzt mein 10. Buch und ja, das 5. über Island.
Wo die wilden Frauen wohnen, so hieß das damals, glaube ich.
Nee, das war Frauenfische Fjorde, auch ein total schräger Titel. Ja, genau.
Jetzt sind wir bei den außergewöhnlichen Menschen und ihr Leben mit der Natur, wo Islands wilde Seele wohnt. So heißt das aktuelle Buch. Das ist natürlich auch schon im Titel erkennbar. Die Natur, die Insel formt die Menschen. Wenn man dann vielleicht sagen könnte, was ist denn jetzt so diese allgemeine Formung? Was zeichnet denn alle Isländerinnen und Isländer aus?
In erster Linie bestimmt, dass wenn sich Widerstände ergeben, sie das als eine unglaubliche Herausforderung erachten und meist auch gemeinsam eine Lösung dafür finden. Das ist natürlich etwas, was wir in unseren Zeiten brauchen.
Nächste Woche startet die Fußball-EM in der Schweiz. Isländisches Team, Frauenteam ist natürlich mit dabei und die sind sehr, sehr stark. Ist das auch so ein Beispiel, wo Sie sagen würden, das passt?
Ja, Island ist natürlich ein Handballland, aber was Fußball angeht, ist dort die Frauenmannschaft sehr viel populärer als die Männer. In Island gibt es in 2 Sektionen oder 2 Bereichen immer diesen Spruch, ach, wären die Männer doch nur so gut wie die Frauen. Das eine ist Fußball und das andere ist die Politik, wo es immer heißt, ja, die Männer haben den Karren in den Dreck gefahren, die Frauen holen ihn wieder raus, wie man gerade sehen kann an der Regierung auch.
Interessant. Auf jeden Fall auch etwas, wovon wir lernen könnten. Ich sage jetzt mal im Konjunktiv, möchte gerade diesen Fall politisch gesehen nicht bestätigen, aber durchaus interessant. Anne Siegel heute zu Gast bei Fragen an die Autorin hier auf SR Kultur. Wo Islands wilde Seele wohnt, außergewöhnliche Menschen und ihr Leben mit der Natur. Birgit Groß hat schon eine Mail geschickt. Vielen Dank dafür. Sie würde ganz gerne von Ihnen, Frau Siegel, wissen, droht nicht Island im Zuge des Übertourismus unterzugehen.
Ja, das ist immer wieder ein großes Thema, das sich übrigens ja auch aus der Finanzkrise ergeben hat. Denn mit einmal war die isländische Krone so leistbar. Wenn wir uns erinnern, war Island ja früher ein rasend teures Land. Und nachdem ja das ganze Land pleite war, die Menschen viel Geld verloren haben, passierte plötzlich ein seltsames Wunder. Die Krone sank und plötzlich fing der Tourismus an zu boomen. Schlaue Touristiker haben vor Jahren, und auf dieser Tagung war ich auch, gesagt, das wird zu viel, wir müssen das jetzt verteilen, wir machen jetzt Wintertourismus. Ich gehörte zu denen, die Hände überm Kopf zusammenschlugen und sagten, was, seid ihr wahnsinnig, das funktioniert nie. Es hat funktioniert. Sie nennen es Nordlichttourismus. Ich muss dazu sagen, ich bin wahnsinnig gerne im Winter in Island. Ich verbringe oft den ganzen Winter sogar dort. Und es funktioniert. Und vielleicht auch noch an die Hörerinnen nochmal der Tipp, wenn Sie nicht auf dem Golden Circle fahren, da wo alle Touristen sind, dann gibt's tolle Orte. Und manchmal, es sind ganz selten, man kann es irgendwie nicht planen. Ich war im letzten Sommer im Juli da und dachte, wo sind sie denn alle? Ist ja gar nichts los hier. Und dann war ich 3 Wochen später, kam ich zurück, um Siggi, den Ranger, zu interviewen. Und da dachte ich, ja, hier sind sie.
Da waren sie dann alle da.
Da war echt viel los. Aber natürlich, die sind dann auf diesem klassischen Golden Circle einmal so
also
rechts
praktisch, wo
unten.
Man einmal um die Insel rumfahren kann.
Man denkt um die Insel herum, aber das ist ja längst nicht die Insel, sondern das, vielleicht ist das dann auch gelenkter Tourismus, seien wir ehrlich. Ne?
Ja. Um die Größenordnung nochmal einzuführen, wie groß ist Island, wie viele Einwohner hat es und wie viele Touristen kommen?
Ja, das muss man vielleicht dazu sagen. Jetzt die Größe. Ich muss jetzt gerade mal passen, weil
also eine große Insel im Nordatlantik.
Ja, die ist schon recht groß und es leben dort 400.000 Menschen. Es gab im vorletzten Winter mal diese Schlagzeile. Wir sind 400.000. 3 Tage später schrieb die gleiche Tageszeitung, wir haben uns verzählt, aber bald. Jetzt sind es 400.000. Ja, und tatsächlich, man hat vor 2 Jahren 2,5 Millionen Touristen gezählt. Das ist rasend viel. Im letzten Jahr waren es sehr viel weniger. Man weiß es dieses Jahr nicht und wir müssen vielleicht auch dazu wissen, die Haupttouristen, die nach Island kommen, sind Amerikaner und Briten. Wir Deutschen sind, ich glaube, an Platz 5 oder so. Ich glaube, es sind 200.000 Deutsche, die im Jahr nach Island reisen. Bei den Amerikanern ist es jetzt nicht ganz klar, ob wirklich so viele kommen in diesem Jahr durch die Situation in den USA.
Die orientieren sich vielleicht eher Richtung Grönland schon.
Das weiß ich nicht.
Aber das aus anderen Gründen.
Ja, ich glaube, das hat dann auch finanzielle Gründe, wenn nicht so viele reisen. Ja.
Sie haben ihn schon genannt, Siggi den Ranger, eine Persönlichkeit, über die Sie eine schöne Geschichte, muss man sagen, in diesem Buch geschrieben haben. Ganz kurz ihn einzuführen, er ist jemand, der auch in Deutschland unterwegs war und der auch vorher schon andere Dinge getan hat. Und um was kümmert er sich jetzt? Siggi der Ranger.
Ja, Siggi ist übrigens vielleicht an alle, die das Buch auch schon gelesen haben. Das zeigt, wie schnell Island sich verändert. Seit das Buch fertiggestellt wurde, ist er jetzt Chef-Ranger am Vatnajökull. Okay. Also er ist tatsächlich im Hochland und das Hochland ist ja eine unglaubliche Gegend. Das ist der letzte Raum in Europa, der nicht von Lichtverschmutzung zum Beispiel geprägt ist. Wenn Sie eine Satellitenkarte sehen, nachts gibt's diesen einen dunklen Fleck. Das ist das isländische Hochland. Da ist er Ranger. Das heißt aber eine große Herausforderung, denn es gibt oft im Sommer Schneeeinbrüche. Es gibt verrückte Touristen. Ich habe gerade noch jemanden getroffen, die sagte, ja, wir sind da und dahin gereist. Uns hatte keiner gesagt, dass wir ein Flussbett durchqueren müssen. Und manche sehen nicht, wo die Furt ist. Oder sie haben gar nicht beim Autovermieter gefragt, ist der Motor überhaupt wasserdicht? Also der hat tolle Geschichten zu erzählen.
Dann kommt Siggi, der Ranger, zieht sie raus. Das ist mit einem Teil seines Jobs. Mhm. Unter Ranger würde ich jetzt auch verstehen, dass er sich um die natürliche Umgebung kümmert. Was ist dort? Sie sagen Hochland. Wie sieht es dort aus?
Ja, das Hochland. Ich habe ja auch einen Wildnisforscher im Buch porträtiert. Ich habe gelernt beim Schreiben dieses Buches und vielleicht auch das noch dazu, ich schreibe ja keine Bücher, weil ich glaube, ich wäre so schlau, sondern man lernt immer so viel beim Bücherschreiben. Wildnis gibt es auch als isländischen Begriff. Nur in Island heißt die Wildnis das Nichts. Wir würden das Nichts nennen. Da sind das Vulkanlandschaften, also ich sag mal schwarze Erde, diese karstigen Steine, die sich mit riesigen Moosflächen abwechseln. Dann mit einmal sieht man so tentakelnde Pflanzen. Das ist, wenn man da durchfährt, beeindruckend, ganz abwechslungsreich und es macht auch was mit der Seele. Viele Leute überschätzen sich und denken, ist ja nicht weit, da knall ich mal so mit dem Auto durch und dann holt sie was ein. Also ja.
Also eine ganz besonders einsame Gegend?
Das könnte man sagen, ja. Hm. Also es gibt dort tatsächlich Orte, wo noch nie ein Mensch war.
Und dieser Mann, Sigi, der Ranger, er ist jemand, der, so wie ich das verstanden habe, natürlich auch rund um die Uhr arbeiten muss. Ja, also er ist eigentlich nicht von 9 bis 17 Uhr, sondern er ist rund um die Uhr im Einsatz und steht, glaube ich, auch so ein bisschen typisch für Isländerinnen und Isländer, die sagen, Job, was ist das? Es ist doch Leben.
Das stimmt. Sigi hat übrigens in München Veterinärmedizin studiert, hatte ein ganz anderes Leben für sich geplant und kam zurück nach Island, als gerade so der Tourismus auch anfing zu boomen, hat anfangs die Schneepiste nördlich von Akureyri mit aufgebaut und hat dann aber immer mehr Fähigkeiten erlangt. Dann wurde mit einmal hieß es, oh, wir stellen Ranger ein fürs Hochland. Und er hat begriffen, das ist was, was ich total gerne mache. Einerseits eine große Freiheit, andererseits aber auch, ja, also ich habe ihn getroffen, da hatte er gerade eine 18-Stunden-Schicht hinter sich.
Er hat vorher auch schon auf dem Fischtrawler gearbeitet. Ja. Das machen ja doch einige dort, weil natürlich die Fischereiwirtschaft immer noch ein großer Faktor ist. Aber auch um die Menschen zu prägen, um sie reinzubringen in das, was isländisch und Arbeiten ausmacht, arbeiten auf dem Fischtrawler. Also das ist schon was ganz Besonderes natürlich für die Menschen selbst.
In Island ist das natürlich überhaupt nicht so besonders, weil Fisch ist immer noch die größte Industrie. Und man muss auch sagen, die Fischgründe um Island herum sind reich und groß. Und Sigi kenne ich schon ein paar Jahre und ich habe mich immer gefragt, warum hat er diese Popeye-Unterarme? Also er hat richtig, ich habe immer gedacht, das kriegt man doch nicht als Ranger. Und dann habe ich ihn das gefragt und dann erzählte er, ja, ich habe als Student in den Semesterferien immer auf dem Fischtrawler gearbeitet und dann mussten wir diese 300 Kilo Wannen fangen. So, da hat er diese Muckis gekriegt und es war toll. Ich bin ja schon lange unterwegs in Island, aber er hat mir über Fischtrawler ganz spannende Sachen erzählt. Ich muss gestehen, dass ich auch so eine vielleicht etwas romantische Vorstellung von Fischtrawlern hatte. Diese Schiffe sind viel mehr Hightech. Heute sind die viel industrialisierter als in der Zeit, als Sigi dort mitgefahren ist. Aber er hat mir krasse Geschichten erzählt, damals, als er gefahren ist. Also ich wusste übrigens nicht, diese Riesenboote haben eine eigene Sauna. Damals gab es noch kein Internet. Und man muss dazu sagen, das ist auch eine gefährliche Arbeit. Es passiert ganz oft, dass Matrosen eine schwere Verletzung, Seeleute eine schwere Verletzung kriegen. Es gab dementsprechend ganz viele behinderte Seeleute, die haben immer das isländische Fernsehprogramm aufgenommen und haben, wenn der Trawler in den Hafen kam, die Videokassetten gebracht. Das heißt, an Bord guckten diese Jungs, also rein männliche Mannschaft, guckten 2 Wochen verspätet 1:1 das isländische Fernsehprogramm. Das fand ich wahnsinnig kurios.
Also haben alle Weltereignisse und isländische Ereignisse 2 Wochen später mitbekommen.
Das stimmt, ja genau. Und Sigi hat dann aber auch krasse Sachen erzählt. Man hat dann zum Beispiel die fischverarbeitenden Maschinen getuned, ja, damit man mehr Fisch schafft, habe ich mir selber gerade eine Hürde gesetzt hier.
Kein Problem.
Verbal. Also man konnte mehr Fisch verarbeiten. Das führte aber dazu, dass die Maschinen nicht so sicher waren. Und da ist mal ein Stahlseil geplatzt und er konnte noch zurückspringen. Und er sagte, wenn ich nicht zurückgesprungen wäre, hätte mich das meine Beine gekostet.
Also gefährliche Arbeit, relativ normal in Anführungszeichen in diesem Fall für viele junge Männer auf Island. Und für die Frauen?
Ja, übrigens auch interessant, weil die Fischindustrie war im Norden, war in den Westfjorden hauptsächlich, weshalb ja heute noch in einer Stadt wie Ísafjörður 80 Nationen leben, weil das dadurch das Land auch sehr internationalisiert hat. Die Fischer brachten Frauen aus anderen Ländern zum Beispiel mit. Dann hat es aber die Fischereiquoten gegeben und die Fischerei ist nach Süden gegangen, weil jetzt kauften fischverarbeitende Betriebe die Quote aus dem Norden. Das führte dazu, dass heute die große Fischindustrie sehr in weiblicher Hand ist. Es gibt 3 Oligarchinnen in Island, die eigentlich die Fischereiindustrie bestimmen. Das sind so Geschichten, die man hier gar nicht kennt.
Interessanter Aspekt aus Island. Mit Anne Siegel sind wir heute hier bei SR Kultur. Fragen an die Autorin, wo Islands wilde Seele wohnt. Eine Frage bitte.
Mich würde interessieren, gibt es in Island viel Armut und Arbeitslosigkeit unter der Bevölkerung? Und wie ist die medizinische Versorgung in Island? Vielen Dank, einen schönen Sonntag.
Wow, das ist eine total intelligente Frage. Nämlich Teil 2 ist sehr intelligent, damit möchte ich starten.
Die medizinische Versorgung.
Ja, in Island muss man die medizinische Versorgung nicht bezahlen. Die Gesundheitsversorgung ist, wie ja auch in anderen skandinavischen Ländern, in Schweden ist es, glaube ich, auch so, ist umsonst. Das führt aber tatsächlich ganz leicht zu einem Zweiklassensystem, dass, wenn man eine wirklich gute Behandlung möchte, man manchmal bei Zahngeschichten und so auch ordentlich zuzahlt. Mhm. Die Versorgung wird immer besser. Ich habe gerade von einem Herzchirurgen gehört, den sie gerade angeheuert haben. Es wird gerade ein Riesenkrankenhaus gebaut in Reykjavik, weil man einfach nicht mehr hinterherkommt. Das Bevölkerungswachstum, ja gut, wir sprechen von 400.000 Leuten, ist relativ groß. Und Arbeitslosigkeit kennt man nicht in Island. Also ich würde jetzt mal geschätzt sagen, 3 bis 5 Arbeitslose gäbe es vielleicht so in Reykjavik, die aber eh nie vorhatten zu arbeiten. Ganz im Gegenteil, es werden immer Menschen gesucht. Und Siggi ist ein Beispiel dafür, über den wir eben sprachen, Herr Marmit. Das heißt, man muss nicht unbedingt dort arbeiten, wo man glaubt, qualifiziert zu sein. Ich habe das nochmal recherchiert für mein aktuelles Buch. Mehr als 50% arbeiten unterhalb dessen, was wir so eine soziale Stufe nennen würden. Es gibt auch keinen Klassismus in dem Sinne in Island. Also ob Sie Lkw-Fahrer sind oder Chirurg, ist überhaupt kein Thema. Dass man sagt, der andere ist mehr wert. Das gibt's nicht.
Einkommenstechnisch aber schon.
Ja, aber die Löhne sind unfassbar hoch. Man merkt es, wenn man in Island reist, dass die Preise unglaublich hoch sind. Ich habe eine Lieblingsbäckerei in Reykjavik, nur mal ein Beispiel. Ich nehme oft Bücher mit nach Island und dann nehme ich mit zurück Trockenfisch, Skyr und zum Beispiel auch ein Brot. 9 Euro, kein Thema. Ein Brot kostet da 9 Euro.
Wir hatten noch einen anderen Teil, Armut. Gibt es dann Armut, wie wir sie hier kennen?
Nee, eher also nicht. Man kommt gar nicht dazu, arm zu werden, weil wirklich überall Leute gesucht werden. Auch jetzt gerade werden händeringend Menschen gesucht.
Das heißt, Sie haben gerade gesagt, man interessiert sich auch für Dinge, die gerade angeboten oder gefragt sind. Die Menschen, die Sie porträtieren, da sind ja einige dabei, da habe ich so den Eindruck, die sind da so ein bisschen dazu gekommen durch Zufall. Also weil der Weg des Lebens sie halt dann vielleicht auch mal da und dorthin führt. Ist das auch so ein Zeichen, dass man entspannt bleibt und ja nicht die Nerven verliert, wenn es dann nicht klappt mit der Ausbildung oder mit dem, was man unbedingt haben möchte?
Also nee, die Nerven verliert man da sowieso eigentlich nicht, weil man ja Zeit hat in der Regel. Und man guckt da auch Stunden aufs Meer. Wenn man Leute noch nicht kennt, reden die auch nicht viel zum Beispiel. Das gibt es auch sehr oft, ja. Ja, also man ist schon entspannter, ja.
Eine Frage, die von Alexa geschrieben wurde. Vielen Dank dafür. Sie würde ganz gerne wissen, ob Isländer gegen Schäden durch Vulkane, Erdbeben an ihren Häusern versichert sind.
Oh, auch eine tolle Frage. Ja, es gibt eine kleine Versicherung, die wird aber gerade verändert, denn es gibt den Ort Grindavik, der eben unter diesem Sundnyx leidet. Das ist dieser Ort, der tatsächlich durch diesen Spaltenvulkan angegriffen wird. 800 Jahre schlummerte da dieses Vulkansystem unter diesem wichtigsten Fischerort, den es übrigens gibt. Also, oder zumindest hat er den wichtigsten Fischereihafen im Süden Islands. Wer nach Island fliegt, beim Landeanflug auf Keflavik sieht man einen Ort als erstes, das ist Grindavik. Und da führte das dazu, dass die Menschen teilweise ihren Ort verlassen mussten und die Regierung wurde aber gleich tätig und hatte übrigens, wer das mochte oder wollte, dem hat die Regierung die Häuser abgekauft, die sie dann zurückkaufen können. Und tatsächlich ist gerade die Gebäudeversicherung verändert worden. Aber in einem Land wie Island heißt das, dass alle 1% mehr Steuern zahlen und das als Gemeinschaft finanzieren.
Das heißt also, wenn ein Ort bedroht ist oder wenn auch Häuser bedroht sind, greift sozusagen die gesamte Gemeinschaft und sagt, also packt an und sagt, wir helfen euch.
Absolut.
Über die politische Regulierung. Auch
ja, über die politische Regulierung, aber auch so ganz selbstverständlich. Als es anfing in Grindavik und mit einmal bei Nacht und Nebel um 2:30 in einer Winternacht Menschen evakuiert wurden, von jetzt auf gleich ihre Häuser verloren haben und nicht wussten, wie lange, haben sofort alle sind aufgerückt und haben gesagt, hier mein Ferienhaus steht leer oder wir haben hier eine Wohnung, die ist über Airbnb eigentlich vermietet, die kriegt ihr jetzt, solange ihr die braucht. Mhm. Und das hat perfekt funktioniert, ja.
Also dieses Anpacken und gemeinsam Überleben hat ja auch eine Geschichte auf Island. So kann man es vielleicht zusammenfassen, weil sonst, ich glaube, an einer Stelle wird das auch gesagt, zum einen sind es die Schafe, die die Isländerinnen und Isländer am Aussterben praktisch verhindert haben, dass sie aussterben. Aber es sind natürlich auch die Menschen, die sich in allen Lagen immer wieder geholfen haben, in dieser auch schwierigen Umgebung zu überleben. Wie viel von diesem alten Island, von diesem alten Leben ist noch da?
Man muss vielleicht sagen, es ist wieder da, denn es wurde reaktiviert in der Finanzkrise. Und zwar mit ganz seltsamen Formen. Also erstens natürlich dieses Zusammenhalten, was auch hieß, dass plötzlich die Leute, die ja mal wahnsinnig reich und abgehoben waren, mit einmal nichts mehr hatten, die man dann auch wieder anders in die Gemeinschaft aufnehmen muss. Ne? Es geht ja in beide Richtungen, dieser Blick. Und tatsächlich führte das sogar in Island dazu, auch in der Mode. Mit einmal trugen die Männer wieder Rauschebärte. Es gibt ja traditionell die Lopis, die Strickpullover und Jacken, die wirklich Sinn machen vom Wetter. Ich habe die immer sehr gehasst, aber die machen total Sinn. Ich habe inzwischen auch zwei. Und mit einmal hat man die alten Muster aus den 40ern reaktiviert. Mit einmal gab es wieder eine Tweed-Industrie, die es seit den 40er Jahren nicht mehr gab. Also auch kam dazu, man hat sich auf die alten Werte besonnen und Anstand ist der höchste Wert in Island.
Anstand ist der höchste Wert?
Ja.
Wie äußert sich das?
Das heißt, ich weiß, ich könnte dich bescheißen, aber ich tue es nicht.
Das
sorry
ist interessant.
To say, darf man das sagen?
Natürlich, ja, okay. Anne Siegel heute zu Gast bei Fragen an die Autoren hier auf SR Kultur. Eine weitere Frage.
Ja, guten Morgen. Ich erinnere mich, dass ich vor vielen Jahren davon gehört habe, dass Sandstürme mit zu den größten Gefahren auf Island gehören. Was kann die Autorin darüber berichten? Vielen Dank.
Ich liebe die Hörer hier. Die stellen tolle Fragen. Ja, Sandstürme sind tatsächlich ein großes Thema. Ich habe selber in einem Kapitel eine ganz verrückte Reise in meinem neuen Buch, wo Islands wilde Seele wohnt, beschrieben, wie ich in einen fürchterlichen Schneeeinbruch im Mai gekommen bin und wirklich krass durch eine ganz schlimme Strecke fahren musste, die mich herausgefordert hat. Bin ich selber mit dem Auto in Sandsturm gekommen und habe, also der Lack war abgefräst. Sandstürme sind eine ganz große Gefahr, vor allem im Sommer. Klar, im Winter liegt da Schnee, dann kann kein Sandsturm kommen. Und man kann die, weil man ja in Island oft so weit gucken kann, man sieht die auch übers Land ziehen und das ist völlig verrückt. Wir müssen vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, dass Island ein Land ist, das extrem unter dem Klimawandel leidet. Das heißt, die Sandstürme werden mehr und auch die Sturmgeschwindigkeiten haben sich verändert.
Sie haben auch in diesem Buch geschrieben, wie Sie da angekommen sind. Sie haben es gerade geschildert, schon eine Ausnahmesituation.
Ja.
Hätten Sie auch sagen können, also danke, war schön, aber ist mir zu gefährlich. Sie sind aber geblieben. Erzählen Sie uns noch mal ganz kurz, warum?
Ich glaube, das hat mit meinem Naturell zu tun. Wahrscheinlich, ja. Also Island, ich habe mal irgendwann einer Freundin erzählt, dass ich da manchmal erschöpft wäre. Und dann hat sie gesagt, und ich lebte auch noch in San Francisco und wohnte auf dem zweithöchsten Berg. Und dann hat sie diesen tollen Satz gesagt, Anne, für Leute wie dich hat Gott Island und San Francisco geschaffen, weil du bist sonst nicht erschöpft. Du kommst da endlich auch mal an deine Grenzen. Das ist, glaube ich, die Antwort.
Das ist vielleicht auch nochmal verbunden mit der Hörerfrage, wird in Island ausgetestet, wo die persönlichen Grenzen liegen?
Nee, wird es nicht.
Wenn man es besucht?
Nee, wird es nicht, aber man kann sich ungeahnt so eine Art Meriten verdienen. Ich habe zum Beispiel im vorletzten Winter, also in einem der abgelegensten Orte überwintert, in Flateri. Das ist ein ganz kleiner Ort, auf dem Polarkreis liegend, auf einer Halbinsel im Fjord liegend, also am Rande der Grönlandsee. Und das war vorgesehen, dass ich für 5 Wochen das Haus einer Schriftstellerfreundin hüte. Ich blieb aber 9 Wochen, weil ich da nicht wegkam, weil wir Lawinen hatten. Und was ich auch nicht wusste, ich bin oft im Winter da. Es war aber der krasseste Winter seit über 100 Jahren. Und ich weiß noch, die ersten 3, 4 Schneestürme hatte ich echt ein bisschen Angst. Ich war alleine am letzten Haus am Ortsrand, 199 Menschen. Also ich war Nummer 199 in dem Ort. Und dann dachte ich irgendwann, hey, ich kenne das gar nicht, dass ich Angst habe. Und da wurde es mir ein bisschen komisch. Und dann dachte ich aber, hey, dieses Haus ist aus den 70ern, das hat ja schon anderes gesehen. Ein paar Tage später im Hotpot traf ich Nachbarn und die sagten, boah, Anne, du bist so mutig. Und ich so, echt? Ja, solche Stürme hatten wir hier noch nie. Da merkte ich so, ups.
Gut, dass sie es nicht wussten.
Ja.
Anne Siegel zu Gast heute bei SR Kultur. Fragen an die Autorin. Sie hat über Islands wilde Seele geschrieben und ein Teil dieser Menschen, die Sie da getroffen haben, Frau Siegel, die wohnt ja auch, die Karte in Ihrem Buch sagt das zumindest, links oben, also westlich, links oben, ja. In den Westfjorden, glaube ich, heißt das. Mhm. Darunter auch eine Schafzüchterin, ja, die Sie porträtieren. Johanna heißt die. Ich habe vorhin schon mal die Schafe erwähnt. Die Schafe sind so ein bisschen ja das Rückgrattier der Ernährung, nicht zuletzt, und natürlich auch für die Wolle dieser Insel. Aber Sie schreiben auch davon, da wohnen 43 Menschen auf einem Landstrich, der so groß ist wie Bahrain. Bahrain hat 1,6 Millionen Einwohner. 43 versus 1,6. Ist schon eine sehr, sehr spezielle Situation für diese Frau auch.
Ja, das ist auch tatsächlich der einzige Ort, wo im Winter der Schnee irgendwann nicht mehr geräumt wird, weil das lohnt sich nicht. Und übrigens in Flattery, das ist nicht weit davon, wo ich da überwintert habe, da war der Held im Ort, der Typ, der immer die Schneeräumung gemacht hat, klar. Ne? Und ja, man musste sich selber, also ich habe Muckis vom Schneeschaufeln gekriegt dort, ja. Diese Einsamkeit, ja, damit muss man umgehen lernen, aber die Leute halten unglaublich zusammen. Als ich in den Westfjorden war dieser Winter, hat mich eine Freundin aus Deutschland gefragt: Ja, Anne, du sagst, da wohnen 5.300 Leute, aber wie groß ist das da, die ganzen Westfjorde? Dann habe ich mir das mal angeschaut, die sind exakt so groß wie Israel, wo, glaube ich, 11,6 Millionen Menschen leben, wo in Island 5.300 wohnen. Mhm. Das ist natürlich krass. Und in Island, darf man auch nicht vergessen, ist die Digitalisierung natürlich auch noch sehr wichtig. Alles ist komplett digitalisiert. Als ich das Haus von den Freunden übernahm, wurde ich begrüßt mit: Anne, wir wissen, du kommst aus Deutschland. Der Spitzname für Deutsche in Island ist das Fax. Und dann sagten sie: Wir wissen, du kommst aus Deutschland, erschreck dich nicht. Wir haben hier das schnellste Internet auf der ganzen Welt. Und wenn du was brauchst, hier ist der 3D-Drucker. Da habe ich noch gelacht, das habe ich dann begriffen, als die Lawinen kamen, weil es ist was kaputt, das kann man nicht einfach mal nachkaufen.
Da druckt man es eben im 3D-Drucker in Island selbst aus. Ja, ist auch eine Möglichkeit.
Auch Anrufe übrigens sind selten nur phonetisch. Man macht das immer per FaceTime. Man will sich sehen, ja.
Anne Siegel, eine weitere Frage.
Auf Island lebt eine relativ große Anzahl philippinischer Frauen, die mit Isländern verheiratet sind. Deshalb meine Frage: Haben isländische Männer ein Frauenproblem, wenn es um ihre weiblichen Landsmänninnen geht? Sind Isländer tendenziell vielleicht sogar eher Machos?
Das ist ja eine tolle Frage. Von den Filipinas ist mir nichts bekannt. Ich kenne auch eigentlich alle Statistiken mit Einwanderern. Und da stehen an Platz 1 die Polen, auf Platz 2 die Letten, dann die Ukrainer. Ich würde sagen, ja gut, bei 80 Nationen zum Beispiel in den Westfjorden. Mir ist noch nie eine Filipina begegnet in Island. Ich kenne viele Nationen dort. Nein, ganz im Gegenteil. Die Isländer sind keine Machos. Ich kenne auch keinen Isländer, der von sich nicht behaupten würde, er sei Feminist. Ich habe das auch beschrieben. Ich habe ja, als ich Siggi besuchen wollte, Brad Pitt getroffen, zufällig, der im Hochland auf dem Motorrad unterwegs war.
Also der echte?
Der echte Brad Pitt, ja. Mhm. Und Brad Pitt wird ein bisschen skeptisch angeguckt, weil der hat jetzt eine Frau, die ist 30 Jahre jünger. Wenn man in Island eine jüngere Frau hat als Mann, nehmen einen die Kumpels zur Seite und sagen: Alter, was stimmt nicht mit dir?
Auch ein Eindruck aus Island von Anne Siegel. Auf jeden Fall über die Männer und Frauen, über die Sie schreiben, da wird schon relativ klar, dass die Gleichberechtigung, die Gleichstellung Normalität ist. Und wird darüber diskutiert? Also ist das ein Thema?
Heftig.
In welcher Form werden da Vorwürfe gemacht? Wird da gefordert oder wie wird darüber gesprochen?
Also die Männer sagen zum Beispiel, also wenn es meiner Frau gut geht, geht es mir ja auch viel besser. Isländische Männer verbringen wahnsinnig viel mehr Zeit mit ihren Kindern und lieben das. Isländische Männer, klar kann man sich mit denen gut streiten, aber nie über Geschlechtergerechtigkeit, weil das für die kein Thema ist. Ich mag isländische Männer übrigens sehr. Weinen ist dort Stärke. Also Männer weinen auch gerne mit einem zusammen. Das hat mich anfangs mal sehr irritiert. Ich weiß noch, dass mal irgendwas passierte, wo mir so die Tränen kamen. Und dann saßen ein paar Männer um mich herum, nahmen mich in den Arm und sagten: Los, wollen wir mal gemeinsam weinen? Das ist so schön. Und ich so: Was? Da hatte ich selber einen sehr emotionalen Vater. Aber das ist nochmal eine Stufe, die kannte ich noch nicht.
Sie haben auch beschrieben, dass Sie geweint haben in gewissen Situationen, wo Sie die Natur beobachtet haben. Ja. Wo Sie einfach gemerkt haben, dass Das ist so tief jetzt, das muss raus, wo wir wieder bei dem Thema sind, wie die natürliche Umgebung die Menschen dort prägt. Da können große Eiswürfel, so habe ich mir das behalten, sprich also Eismassen, die als Gletscher abschmelzen und dann vielleicht als Eiswürfel rumtreiben, die können einen zum Weinen bringen. Das finde ich ein sehr interessantes, schönes Bild. Was macht das auch mit Ihnen immer noch? Sie sind ja keine Isländerin.
Das stimmt, vielen Dank. Also vielen Dank, dass Sie das quotieren, weil das ist ja, schreibt sich ja auch nicht so leicht. Tatsächlich war dieses Erlebnis, von dem ich in meinem neuen Buch schreibe, ein bisschen dadurch entstanden, dass ich meine Interviews gemacht habe mit den eingewanderten deutschen Frauen, die ja schon sehr alt waren, die ich traf und die damals sagten, als ich Frauenfische Fjorde schrieb, Anne, ich habe 60 Jahre nicht über meine Geschichte gesprochen, nicht mal meine isländische Familie kennt die. Das heißt, da brach unglaublich viel auf. Ich habe zum Glück eine Ausbildung als Familientherapeutin. Ich habe immer gesagt, ach, ich habe nie praktiziert, aber im Journalismus war das toll. Und da musste ich wirklich mich anders mit verhalten, auch in den Familien. Und ich war überrascht, wie viel traumatische Ereignisse diese Frauen erlebt hatten in Deutschland, die sie quasi nach Island brachten, weil ihre Seele, glaube ich, gesund werden musste. Aber tatsächlich stimmt es auch so, dass mich manchmal Natur dort so anrührt. Ich komme aber selber von einem Bauernhof in Norddeutschland. Ich konnte schon mit 4 an den Flugbildern sagen, welche Vögel das sind, weil ich das ganz früh gelernt habe. Oder man lernt auch, das Wetter zu deuten. Und diese Herkunft aus der Landwirtschaft ist in Island was ganz Besonderes. Also wenn ich sage, ich bin Bauerntochter, wo man hier in meiner Kindheit, habe ich ganz oft den Spruch gehört, was, du kommst vom Land, das sieht man dir ja gar nicht an, fand ich immer schon eine Unverschämtheit. In Island heißt es, oh, du kommst vom Land und du bist Schriftstellerin? Ja, das ist ja wie Adel. Und dann bin ich übrigens noch, muss man dazu sagen, am heiligsten Tag Islands geboren, Midsommer.
Ja. Also passt.
Passt total. Irgendwie musste mich das Leben dahin bringen, ja.
Eine weitere Frage.
Ja, ich habe eine Frage. Ich habe im NDR gehört, nach dem Krieg sind viele junge deutsche Frauen, die aus den Ostgebieten geflüchtet sind, nach Island als Helferinnen in der Landwirtschaft vermittelt worden. Gibt es da heute noch Erinnerungen? Oder eine gewisse Tradition, oder sind die komplett in der isländischen Bevölkerung aufgegangen?
Eine Frage, die ich nicht schöner hätte bestellen können.
Sie ist nicht bestellt.
Sie ist nicht bestellt, natürlich nicht. Aber das sind genau, danke für Ihre Frage, das sind genau die Frauen, über die ich gerade sprach, die in Island, also als ich das Buch geschrieben habe und das in Island als erstes vorstellte, habe ich ganz viel Resonanz erfahren und wurde dadurch auch sehr schnell bekannt, weil das war ja gerade nach der Finanzkrise und alle sagten, oh Anne, wir haben vergessen, das aufzuschreiben. Das war ja 5 vor 12, dass du diese Frauen noch mal befragt hast. Und ich glaube, es hat auch was gemacht, dass ich die in ihrer Muttersprache befragt habe. Ja, übrigens, der isländische Bauernverband, um die Frage zu beantworten, der isländische Bauernverband hatte dieses Anwerbeabkommen für 1 oder 2 Jahre Jobkräfte auf dem Land gestartet und hat das in Lübeck gemacht. Und die sagten, naja, die sind im Norden, die werden uns ja wohl ähnlich sein. Nicht ahnend, dass 1949 so viele Flüchtlinge in Lübeck lebten. 3/4 der Frauen, die nach Island gegangen waren als junge Frauen, stammten aus diesen Ostgebieten. Und ich habe krasse Geschichten gehört, die ich dann ja auch aufgeschrieben habe. Und es gab Frauen, die gesagt haben, ich wusste nicht mal, wo Island ist, aber ich wusste, überall ist es besser als hier. In Island ist das jetzt erst in den letzten Jahren populärer geworden, auch durch mein Buch, das gerade übersetzt wird ins Isländische. Und ich war, muss das mal sagen an der Stelle, ich war ein bisschen stolz, als 70 Jahre Einwanderung gefeiert wurde und ich den Bundespräsidenten begleiten durfte auf einer Reise. Ja.
Also von daher gibt es eine Fortsetzung dieser Geschichte, kann man sagen, oder verschwindet es, das war ja noch so der Rest der Frage des Hörers, verschwindet das so ein bisschen, löst sich auf in diesem isländischen
Nee, es ist sogar damit ein bisschen mehr ins Bewusstsein geraten, weil dann plötzlich die Geschichten auch geschrieben wurden. Man darf vielleicht nicht vergessen in dem Zusammenhang, dass die aus Deutschland gekommenen Frauen, es gab 79 Männer, wo nur einer da geblieben ist, den ich auch porträtiere in dem Buch. Und man darf nicht vergessen, dass die so traumatische Erfahrungen hatten, dass sie gerne ganz schnell assimilieren wollten. Und die sind auch an Orte gezogen, wo mir anfangs, als ich die Recherche startete, die alten isländischen Bäuerinnen sagten, ja, da wo die Hildur lebt, da wollte keine von uns hin. Und die sind wirklich in die Einsamkeit gezogen. Die wollten aber isländisch werden. Die wollten nicht mehr deutsch sein.
Anne Siegel zu Gast hier bei SR Kultur, Fragen an die Autoren. Wir haben noch jede Menge Fragen. Eine ganz interessante habe ich gerade bekommen, und zwar von, Moment, Aaron Rosenberg. Er schreibt, dass er mit großer Freude zuhört, und er hörte gerade, dass in Island alle Berufe gebraucht werden. Da hätte er Interesse, vor allen Dingen, weil er Island als Gast auf der Frankfurter Buchmesse erlebt hat. Und er fragt nun ganz konkret, Frau Siegel, welche Möglichkeit habe ich als Sachbuch- und Romanautor in Island neu anzufangen als Single-Mann? Gibt es da Unterstützung vom Staat?
Nicht wirklich. Also als Isländer würden Sie ein Stipendium fürs Schreiben eines Buches bekommen. Als Sachbuchautor wird schwer, weil jeder zweite Isländer gefühlt Bücher schreibt. Die Konkurrenz ist groß. Wären Sie jetzt Orthopädietechniker, würde ich sagen, packen Sie ganz schnell Ihr Ränzchen.
Wer nochmal genau wird gesucht?
Orthopädietechniker zum Beispiel. Habe ich ganz viele unter meinen Lesern. Das wird Hightech, mit KI werden künstliche Knie hergestellt. Und leider, muss man sagen, tragischerweise durch den Ukraine-Krieg total große Industrie inzwischen in Island. Ja.
Also dann doch schon sehr speziell, wenn man jetzt das nicht genau.
Ja, und ehrlich gesagt, als Single-Mann, Herr Rosenberg, ich möchte Sie nicht schocken. Ich habe irgendwann mal festgestellt, dass es eine Gruppe gibt, und ich hoffe, die hören mir jetzt nicht zu über Podcast oder so, eine Gruppe Männer gibt, die in Island ein bisschen komisch angeguckt werden. Das sind eingewanderte deutsche Männer, die leider etwas auf der Strecke bleiben, weil die so ein anderes Empfinden für Geschlechtergerechtigkeit haben, dass da gefühlt drei Generationen dazwischen liegen. Das ist ein bisschen krass.
Das kann ja ganz schnell gehen. Das ist dann,
wenn Sie assimilierungsbereit sind, würde ich sagen, versuchen Sie es. Auch Tinder gibt es ja auch in Island, darf man auch nicht vergessen.
Eine weitere Frage.
Inwieweit ist das Schulsystem auf die heutige Zeit modernisiert worden, gemäß den Zielen in Europa?
Schöne Frage. Das Schulsystem wird ganz hoch gehalten in Island. Natürlich hat auch Covid die Insel wahnsinnig angegriffen, und die Schulen waren keinen einzigen Tag geschlossen. In die Schulen wird das meiste Geld gegeben. Bildung ist das Kostbarste, was es gibt. Und es erinnert mich noch an die Frage von vorhin, die Leute sind erfindungsreich. Der Grundgedanke ist, wir haben hier nichts an Rohstoffen, also müssen wir was erfinden. Und das hört auch nicht auf bei dem Personal. Es gehen Menschen in die pädagogischen Berufe, die das überhaupt nicht in Deutschland schaffen würden. Ich habe in Island Japanologen, ITler getroffen, die in die Ausbildung gingen und gesagt haben, nee, ich bin dann jetzt mal 2 Jahre Lehrer. Junge Leute sind ganz oft Hilfslehrer. Schule hat einen ganz hohen Stellenwert, ist auch, glaube ich, fängt eine Stunde später an als bei uns. Die Kinder sind auch ein bisschen entspannter. Und man muss vielleicht noch wissen, dass isländische Kinder der Horror für deutsche Helikoptereltern wären. Jugendliche und Kinder müssen ganz viel Freiheit kriegen. Also Kinder dürfen sich die Birne einschlagen und Erwachsene dürfen nicht intervenieren. Das führt, glaube ich, dazu, dass man sehr friedlich als Erwachsener wird, weil man sich komplett ausgetobt hat.
Schon vorher am Nachbarskind ausgetobt hat.
Ja, ich bin mal an der Schule vorbeigegangen, wo Kinder gerade Beerdigung spielten mit echten Steinen. Und ich habe mich gefragt, sage ich jetzt was? Dann fällt auf, dass ich nicht von hier komme.
Aber es ist nachher wieder jeder aufgestanden nach dem Spiel.
Ja, alles klar, aber man hat dann mehr Narben als Erwachsener.
Eine weitere Frage.
Sie sind so schön begeistert von Island und von den Leuten dort. Aber gibt es nicht auch solche, die die verbreitete Einsamkeit nicht vertragen? Und gibt es dort mehr oder weniger Selbstmorde als in ähnlich großen Bevölkerungen sonst wo?
Ah, auch eine schöne Frage. Sie haben recht, und ich würde mal tippen, dass Sie vielleicht Nordic Noir Krimis manchmal lesen oder diese krassen Serien aus dem Norden sehen. Ja, die Selbstmordrate war immer sehr hoch. Man hat in Island aber ganz viel getan dagegen. Man hat übrigens, und das war auch ein Teil dessen, man hat schon vor, ich habe das in meinem letzten Buch, wo die wilden Frauen wohnen, beschrieben. Es gibt das sogenannte isländische Modell, wo man alles getan hat, übrigens in der Pädagogik, um Jugendliche vom Alkohol und von Drogen wegzubringen, nämlich durch andere pädagogische Angebote, das heißt Musik oder Sport. Und das hat funktioniert und wird in der Welt adaptiert, und das hat die Selbstmordrate wahnsinnig runtergetrieben. Das, was Sie beschreiben, ist vielleicht das Island von vor 30 Jahren. Das hat sich verändert, und ich glaube übrigens auch, die Digitalisierung führt dazu, dass man nicht mehr so einsam ist, weil man sich sieht beim FaceTime und so.
Patricia Dennis aus St. Wendel hat auch in diesem Zusammenhang eine Mail geschrieben und schreibt, sie hätte vor einiger Zeit darüber gelesen, dass schon sehr früh und überhaupt viel zu viel Alkohol getrunken wird. Der Staat nun in Island hätte eine Kampagne initiiert, über Jahre Menschen von diesem Thema wegführen. Sie haben es gerade schon angedeutet, unterbindet Werbung und sorgt für Aufklärung schon im Kindesalter. Die Hörerin findet das sehr beeindruckend. Ist der Staat dort fürsorglicher, kann man das so sagen?
Naja, vielleicht ist er trickreicher, denn die Steuer auf Alkohol beträgt zurzeit 94%. Das heißt, das ist fast gar nicht leistbar. Also wenn Sie da eine Flasche Wein kaufen, das ist übrigens, wer in Keflavik landet, sieht auch alle Isländer sofort in den Duty-Free-Shop rennen. Die kaufen dann doch mal Wein für irgendwelche Feste und so. Ja, man trinkt gelegentlich auch mal ein oder zwei Weine. Aber nein, diese Geschichte, dieses ganz früh. Übrigens, ich bin manchmal auf Partys, auch eingeladen natürlich. Aber wenn es große Feste gibt, die Deutsche Botschaft macht manchmal so einen Europatag. Das ist hochinteressant. Unter 50 trinkt da keiner. Die Jugendlichen trinken alle nichts. Ich war auf einer ganz großen Fjordparty, als ich in Flateri lebte. Da war Thorablot. Das ist eigentlich, wenn man die Fleischreste vom Winter so aufisst. Und das war im ganzen Fjord das erste Fest im Winter. Wir waren 350 Leute und es gab einen einzigen, der besoffen war und der wurde schlecht angeguckt.
Also das ist gesellschaftlich sozusagen schon eingenordet. In dem Fall passt es ja ganz besonders, dass man eben auch achtsam mit sich umgeht.
Ja, auch mit den anderen. Das wäre tatsächlich, wenn in so einer Gruppe, wenn einer auch unter den Fischern oder so, wenn einer ein bisschen viel trinkt, würden die anderen sagen, lass uns mal reden, gerade Männer, das ist auch das Tolle, man sieht in Island viel öfter auch, dass Männer sich abends treffen und viel reden. Das, glaube ich, hat dann auch der Feminismus mit sich gebracht, ehrlich gesagt. Ja.
Friederike Sommen schreibt noch eine WhatsApp, vielen Dank dafür. Sie sagt, Island, welch tolle Information von der Autorin, so eine wünschenswerte Einstellung der Menschen für die ganze Welt, welch eine erfrischende Autorin, auch sehr sympathisch, sagt sie nochmal extra. Aber ich finde, der Kern, die Einstellung für die Menschen auf der ganzen Welt, von Island zu lernen. Was würden Sie sagen, was steht da in der Top 3?
Oh, Top 3.
Ja.
Sich übrigens, Top 1 wäre für mich, sich anzuschauen, sich wirklich in die Augen zu gucken, direkt miteinander zu sprechen. Top 2 führt direkt dahin, man geht zusammen in den Hotpot. Und Island ist ein so handyverliebtes Land. Die hatten früher die kleinste Telefondichte. Es gab nicht mal eine Wählscheibe. Es gab eine Kurbel an der Seite, heißt, deine Nummer ist 3x vor, 2 zurück. Heute hat Island die höchste Handydichte. Aber im Schwimmbad und im Hotpot, heiligster Ort Islands, ist Handy verboten. Das heißt, man sitzt zusammen im Hotpot, auch wenn man sich nicht kennt, man diskutiert und spricht miteinander.
Also die Geothermalquelle zu nutzen, ist nach wie vor des Isländers Anliegen.
Das ist eigentlich die Tageszeitung.
Okay.
Und Teil 3, bestimmt oft draußen sein. Als ich da im Winter gelebt habe, sagten meine Nachbarn, kommst du mit, wir machen Freeluftsleaf, wir gehen 2 Stunden am Tag nach draußen. Die Kinder aus der Schule hatten ein Unterrichtsfach, das hieß Malen im Schnee. Die verbringen zum Beispiel einen Tag in der Woche, egal wie das Wetter ist, nur draußen mit den Lehrern.
Das wünscht man sich manchmal hier auch. Gut, es mangelt meist an Schnee, aber das nur am Rand.
Das können Sie auch im Sommer machen.
Weitere Frage.
Können Sie etwas zum Stand der Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere der Geothermie auf Island, sagen? Vielen Dank.
Das mache ich total gerne. Also Island ist eben genau, das sind alles erneuerbare Energien. Island ist nutzt, glaube ich, nur, ist das nur 1% seiner Energie? Island hat unfassbar viel Energie und nutzt diese Energie. Das führt übrigens dazu, dass zum Beispiel elektrischer Strom fast nichts kostet. Das führte auch dazu in den letzten Jahren, wir sprechen über ein Land, das sich so schnell modernisiert und aus sich selbst erneuert. Man kann sehen, wie die Elektroautos immer mehr wurden. Man sieht immer mehr Elektrosäulen, Ladesäulen vor den Häusern. Also das führt zum Beispiel zum Elektroautoboom. Ja.
Natürlich auf der anderen Seite die Gletscherschmelze.
Ja.
Sie haben es vorhin schon gesagt, Island leidet enorm unter den Folgen durch den menschengemachten Klimawandel auch. Wie äußert sich das im Blick, sage ich jetzt mal, nicht im Alltag, das können Sie vielleicht auch beschreiben, aber auch in dem Blick in die Zukunft für die Menschen dort?
Naja, das äußert sich daran, dass auch übrigens schon in der Pädagogik, dass es darum geht, wir wollen unser Land schützen. Was können wir tun? Es fängt bei ganz kleinen Sachen an. Ich wurde gerade angeworben für die Anti-Aufkleber-Armada. Leute, die so Buttons und Aufkleber in einer Landschaft irgendwie ankleben, die völlig aktiv ist. Oder jetzt haben wir eine Präsidentin dort, Hatla Thomas dort hier. Ich nehme an, die macht das auch, was ihr Vorgänger eingeführt hat. Gülni hat eingeführt, auch der Präsident geht samstags Müll sammeln am Strand mit allen. Das heißt, in jeder Gemeinde. Und übrigens auch noch ein Tipp an Sie, wenn Sie nach Island reisen. Darüber können Sie Leute kennenlernen. Sie können sich in den Gemeinden melden und fragen, gibt's jemanden, der helfen will auf dem Wertstoffhof? Gibt es Leute, die Müll sammeln? Ich habe irgendwann mal begriffen, ich lerne alles über isländische Männer, wenn ich samstags auf den Wertstoffhof gehe. Spektakulär.
Lernen Sie auch in Deutschland viel über Männer?
Wahrscheinlich.
Und Frauen,
ja, aber da alles super akribisch. Übrigens, wenn Sie glauben, unsere Mülltrennung wäre kompliziert, gehen Sie nach Island. Ich habe Merkzettel für jeden Ort.
Dieser Blick, sich zu engagieren, in Aktion dann auch umzumünzen, das geht ja bei allen, die Sie da porträtieren, eigentlich durch. Aber nochmal die Frage, diese wirklich große Gefahr, ja, die Gletscherschmelze, diese große klimatische und damit auch Veränderung der Lebensbedingungen auf Island. Wenn man ganz konkret drauf schaut, ist das ein Thema, wo die Menschen drüber sprechen jeden Tag,
ja,
weil sie merken oder beobachten, dieser Gletscher ist in den letzten Jahren so und so geschrumpft. Sie beschreiben es ein klein bisschen. Haben die Angst?
Nee, Angst ist, glaube ich, in Island nicht sehr weit verbreitet. Also man fürchtet sich natürlich auf eine gewisse Art, aber man hat ja immer die Gemeinschaft im Rücken. Das macht, glaube ich, was mit persönlichen Ängsten. Und natürlich beobachtet man das, man spricht viel darüber, aber man ist eben auch tatkräftig. Das heißt, man wandelt Fähren um, die sind eben keine Dieselfähren mehr. Diesel ist komplett verboten in Island. Also man hat Elektrofähren und begreift dann plötzlich, wow, das macht auch was mit einem. Ja. Also man ist tatkräftig, man versucht das schon aktiv, man versucht was in der Natur auch zu machen. Aber natürlich ist die Bedrohung letztlich größer, das wissen wir.
Sie haben zwei Personen porträtiert in Ihrem Buch, Frau Siegel. Das eine ist Harald Thorleifsson. Ich hoffe, ich spreche den Namen.
Harald, da. Aber sagen Sie einfach Halli, das ist, glaube ich, einfacher.
Gut, Halli Thorleifsson. Er ist Unternehmer und der reichste Mann Islands. Er sitzt im Rollstuhl, das als Vorabinformation. Er ist jemand, wie ich finde, der dafür steht, selbst wenn ich so viel Erfolg persönlich habe und gleichzeitig so ein schwieriges Leben eigentlich auf der anderen Seite mit einer sehr ungewissen Zukunft, in naher Zukunft persönlich,
ja,
für ihn, bin ich trotzdem jemand, der sich unfassbar engagiert für die Gemeinschaft. Er zahlt die meisten Steuern und er zahlt sie gerne.
Ja, Halli ist ein super Beispiel. Das bringt mich auch nochmal zurück auf die Frage von vorhin mit Depressionen. Natürlich gibt es die. Halli ist jemand, der Depressionen von Zeit zu Zeit hat und damit umgeht und das auch offen macht und immer sagt, lasst uns darüber diskutieren, wir müssen die auffangen, die die haben. Und er zeigt auch, wie man sie bewältigen kann. Halli hat Muskeldystrophie, ist einer der größten Erfinder von Island, ein Entrepreneur, der ganz tolle Software kreiert hat, lange im Silicon Valley in Japan lebte, also in Japan und im Silicon Valley an anderen Orten auf der Welt. Und seine erfolgreichste Firma an Twitter seinerzeit verkaufte. Und als Twitter die 40 Millionen Dollar zahlen wollte an ihn, kamen zwei Fachleute und sagten, so, wir sind da, damit sie Steuern sparen können. Und er so, nee, ich bin Isländer, ich will keine Steuern sparen, wie kann ich möglichst viel zahlen? Die waren fertig, das hatten die noch nicht erlebt, ja. Dann hat man tatsächlich sich einen Modus überlegt, dass er beschäftigt bleibt, was im Nachhinein sehr gut war. Und man ist Steuerkönig in Island. Er hat damals das begründet und hat gesagt, hey, ich sitze im Rollstuhl, meine Eltern haben für keine der Operationen zahlen müssen, meine fantastische Bildung habe ich in Island bekommen, das heißt in den USA ja viel, wir mussten nicht dafür zahlen. Und ja, wenn Sie Steuerkönig sind, das heißt, Sie finanzieren die Schulen, die Krankenhäuser, dann sind Sie in Island die gemachte Frau, der gemachte Mann. Bei Halli war es ja nochmal total verrückt. Es gab eine Sonderklausel, die mussten ihn beschäftigen. Er hat übrigens dann 800.000 Dollar im Monat verdient. Und es hieß, wenn Twitter jemals von Jack Dorsey verkauft wird und man ist sich nicht mehr einig, gibt es eine Rückkaufklausel. Und jetzt kam Elon Musk und hat begriffen, oh, da ist ein Behinderter, die brauchen wir hier nicht. Und Halli hat sich mit ihm angelegt, Kurzfassung. Und es hieß dann, Ja, nee, dich, also du fliegst raus. Und Halli, okay, dann wird die Klausel jetzt gültig. Heißt, Elon Musk musste seine fiese Brutalität und seine Menschenverachtung haben ihn 100 Millionen Dollar gekostet.
Und die Isländer hat's in dem Fall dann gefreut.
Island jubelt. Halli hat in der Zwischenzeit eine Bank gegründet, wo sie, wenn sie eine tolle Idee haben, einen Kredit haben wollen, müssen sie keine Zinsen zahlen als Gründer.
Was für ein Beispiel, was für eine Persönlichkeit im Buch von Anne Siegel, auch Halli zu finden. Neben Gudmundur, den wollen wir nur erwähnen, weil ich fand dessen Geschichte auch super interessant. Er auch ein jemand, der getüftelt hat und der mittlerweile eine Firma hat, die die Haut des wilden Kabeljaus nutzt, um Wundheilung bei Menschen zu bewirken. Also wirklich eine super spannende Geschichte, eine der vielen, die Sie da finden. Aber ich muss, weil ein lieber Kollege gefragt hat, jetzt für Aufklärung sorgen, beim Thema, was ist das Koks der Lüfte? Auch eine Geschichte,
ja, was
die
ist das Koks der Lüfte?
In Island spielt und sie hat mit Tieren zu tun.
Ja, das Koks.
Ganz kurz noch bitte.
Ja, das Koks der Lüfte ist die Eiderdaune, die nämlich teurer ist als Gold und als Koks, Kokain.
Das heißt, Eiderdaune sind ja die Daunen 7.000 Euro pro Kilo wert.
Ja, ja.
Und man braucht, ich glaube, eine unglaubliche sechsstellige Zahl mindestens mal, um ein Kilo zusammenzubekommen. Es gibt Eiderdaunenzüchterinnen, die züchten jetzt nicht die Tiere, sondern sie haben praktisch eine Pflückfarm. So stelle ich mir das vor.
Das ist ein schöner Begriff übrigens. Ich war so entsetzt, dass viele Leute glauben, wenn wir jetzt Eiderdaunen kaufen, dann ist die Eider gestorben. Nein, das ist nicht so. Und dann fand ich durch Zufall diese beiden jungen Designerinnen aus Reykjavik, die mit dem Land nichts am Hut hatten. Auch eine schöne. Daran kann man sehen, wie Island sich aus sich selbst erneuert. Die Eiderdaunenindustrie ist eine ganz alte, die Höfe, die Familien manchmal seit Hunderten von Jahren betreiben. Das heißt, die Eider kommen im Sommer immer in die gleichen Nester. Und die Eiderdaune, wenn sie, also die Eiderente, die weibliche Eiderente, hat eine Brustdaune, die sie entwickelt, wenn sie praktisch Junge bekommt. Und daraus wird immer nur in, ja, ich sag mal, Euro-Stück-Größe was entnommen. Das Nest wird wieder aufgestopft, aufgefüllt. Und die Eiderente und die Menschen leben ganz miteinander. Also völlig irre. Und diese beiden Frauen wollten nur für ein Projekt in die Ostfjorde gehen und waren völlig überrascht und sagten, mit einmal ist was mit uns passiert. Also und jetzt sind sie Eiderdaunen-Designerinnen und Züchterinnen oder ja, wie sie sagen, Pflückerinnen, ist übrigens ein wirklich toller Begriff. Die Eiderenten kommen dahin, wo die Menschen sind, fand ich auch total spannend. Und die erneuern und modernisieren darüber aber jetzt die Industrie. Das heißt, junge Leute erleben plötzlich eine Wiedererneuerung dieses grottenalten Business, weil die jetzt sagen, hey, da gab es zum Beispiel braune Daunen, wo Lupinen drin sind, die wurden weggeworfen und die ändern gerade das Gesetz.
Damit ist auch die Frage von Martin Rees beantwortet. Er wollte auch wissen, ob es noch Sammlerinnen der Eiderdaunen gibt auf Island. Was uns am Ende der Sendung noch zu, wie ich finde, einer ganz essentiellen Frage bringt, auch dieses Beispiel. Es sind junge Menschen und es sind vor allen Dingen junge Frauen. Ist das der Motor Islands?
Ja, es ist
die junge Gesellschaft?
Ja, die junge Gesellschaft. Island ist unfassbar jung und damit eben auch so dynamisch. Und wir dürfen auch nicht vergessen, in so einem, ja, wir sprechen im Jahr 2025. Reykjavik liegt auf der halben Strecke zwischen New York und Kopenhagen, New York und Berlin. Die internationale Musikszene und Clubszene ist in Reykjavik wahnsinnig aktiv. Die machen ganz tolle Musikfestivals. Junge Menschen lieben das. Die sind uns auch ein bisschen voraus. Die sind uns vom Feminismus, erschrecken Sie nicht, 30 Jahre voraus. Ja, die jungen Frauen sind der Motor, aber ich habe neulich mal mich mit einem Verleger unterhalten. Da war ich ein bisschen geschockt. Der hat dann gesagt, er hatte ein paar junge Autoren und sagte so, nee, aber die Autorinnen machen sehr viel mehr für sich. Also mit denen habe ich einfach viel größeren Erfolg als mit den Männern. Das ist etwas, wo man, glaube ich, auch gerade in Island hinguckt, dass man jetzt wieder die jungen Männer stärkt, damit also im Grunde genommen das auch wieder aufgeholt wird. Also wir sprechen über männliche Identität. Ja.
Und Gleichberechtigung, Gleichstellung ist einfach der Alltag, wo man auch hin möchte.
Ja, total. Und übrigens, es kommt auch dazu, dass es kein Bodyshaming in Island gibt. Man sieht also auch junge, korpulente Frauen, die total hip und glücklich sind. Man sieht auch eine viel größere Range sozusagen an guten Haarschnitten bei Frauen. Ich habe manchmal bei uns das Gefühl, alle jungen Frauen tragen nur noch lange blonde Haare. In Island denkt man, oh, sieht auch gut aus. Ja, also und man darf kernig und weich sein. Das ist vielleicht auch toll.
Also wir können uns auf jeden Fall an vielen Punkten etwas abschauen auf Island und von Isländerinnen und Isländern. Und darüber zu lesen, empfehle ich im Buch von Anne Siegel, wo Islands wilde Seele wohnt, außergewöhnliche Menschen und ihr Leben mit der Natur. Im Malik Verlag, 255 Seiten, eine tolle Karte, viele tolle Fotos für 20 Euro. Und vielen Dank, Anne Siegel, dass Sie heute hier bei uns zu Gast waren. Hat viel Spaß gemacht.
Danke, es war eine Freude.
Ein Buch an Wolfgang Hahn, Hans-Jürgen Nierenberg und Gerd Fuhrmann heute. Und allen anderen natürlich auch nochmal herzlichen Dank fürs Anrufen und Mitmachen und Frage stellen. Können Sie nächste Woche nochmal, dann an Elmar Thewissen. Es geht um sein Buch Deadline, wie das System Trump die Demokratie aushöhlt und uns alle gefährdet. Das aktuelle Buch Abriss einer Demokratie hat das auch genannt. Elmar Thewissen nächste Woche bei Fragen an den Autor hier auf SR Kultur, 9.04 Uhr am Sonntag. Dann mit meinem Kollegen Kai Schmieding und für heute bedankt sich und sagt Tschüss. Jochen Marmit.
Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Da warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de und da steht auch, wie Sie jetzt schon mitmachen können und Ihre Frage einsenden können für die kommenden Sendungen unter WhatsApp 0681 65 100 oder jederzeit über Fragen an den Autor. @sr.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD-Audiothek-Podcast-Tipp. Beim rbb-Bücher-Podcast Orte und Worte ist der Ort selbst als Schauplatz für die Geschichte oder als Inspiration wichtig. Neben dem aktuellen Buch und persönlichen Gesprächen mit bekannten Autorinnen und Autoren. Die Hosts Anne-Dore Krohn, Nadine Kreuzthaler und Stefan Oschwart präsentieren außerdem Buchtipps und eine Buchzusammenfassung in unter einer Minute. Den Podcast findet ihr zum Beispiel in der ARD Audiothek und da, wo es Podcasts gibt. Einfach nach Orte und Worte suchen, kostenlos abonnieren und immer auf dem aktuellen Stand der Literatur bleiben mit dem Bücherpodcast vom RBB. Orte und Worte, unser Tipp.